Aufstehen. Durchbeißen. Weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiß.
Bordula Pflaum ist heute bei mir zu Gast. Ich freue mich unglaublich, dass du die Zeit gefunden hast. Das ist nicht selbstverständlich. Warum, das werden wir noch merken im Laufe des Gespräches. Wir haben uns kennengelernt auf dem Norisring in Nürnberg. Wie wir wie die Bekloppten im Kreis gerasen mit einem DTM-Wagen und Markus Winkelhock, ein professioneller Rennfahrer am Steuer. Und uns hat es beiden richtig viel Spaß gemacht. Warum hat es dir Spaß gemacht?
Das war wirklich eine richtig coole Geschichte, da hast du vollkommen recht. Ja, mir hat es Spaß gemacht, ja, ein Gerät zu steuern. Das tue ich ja auch beruflich und das war einfach cool mit dieser Geschwindigkeit, diese moderne Technologie, die da drin verhaftet ist. Ja, und auch noch mit so einem besonderen Fahrer daneben sitzen zu dürfen, dabei sein zu dürfen, war cool.
Ja, der war schon extrem cool, ne? Du hast es angesprochen, weil es dich auch beruflich begleitet. Ich war ja mehr fasziniert von von der Fitness der Fahrer und von der Reaktionsgeschwindigkeit. Dich hat mehr die Technik fasziniert. Du bist Pilotin. Und seit 30 Jahren oder wahrscheinlich jetzt schon über 30 Jahre fliegst du nicht so die kleinen Dinger, sondern schon die richtigen dicken Brummer, nämlich Airbus 330, 40 und 350. Das ist ja gerade der A350 ja schon mit das Modernste, was sich am Himmel bewegt. Es war dein Kindheitstraum.
Richtig,
Skizziere
das
doch mal
stimmt.
bitte deinen Weg. Wie hast du das geschafft, deinen Kindheitstraum wahr werden zu lassen?
Ja, manchmal frage ich mich das heute noch. Ich glaube, das hat wirklich geklappt, weil ich so hartnäckig dran geblieben bin. Ich weiß auch gar nicht, woher ich das habe. Mit 11 wollte ich einfach schon Pilotin und/oder Astronautin werden. Und das war ja immer in meinem Kopf, ohne eigentlich zu wissen, wie sich dieser Beruf anfühlt, ja, und wie es eigentlich ist, dann als Pilotin zu leben, zu arbeiten, wie so ein Alltag ist, was das überhaupt bedeutet. Ja, und dann habe ich mich mit 18 beworben an der Verkehrsfliegerschule in Bremen bei der Lufthansa. Und dazu musste man ja erst einen Eignungstest machen in Hamburg. Und ich weiß noch, mein Vater hatte mir damals so versichert, naja, also wenn du es nicht schaffst, ich zahle dir das auch privat. Hinterher hat er mir dann zugestanden, hat er gesagt, wenn du es nicht geschafft hättest, weiß ich nicht, ob ich es dir gezahlt hätte. Aber ich dachte, wenn ich dir das vorher sage, bist du zuversichtlicher und entspannter dabei.
Das ist
Ja.
sehr, sehr lieb. Hast du als Elfjährige dann immer in den Himmel geschaut oder in den Himmel und dir gedacht, Mensch, das möchte ich auch können? Oder woher kommt diese Idee? Weil du bist ja jetzt nicht neben Flughafen groß geworden.
Nee, wirklich nicht. Ich habe auf dem Land gewohnt, bei Bremen. Und das eine war, auf dem Weg zum Klavierunterricht sind wir immer in Ganderkesee an dem Atlas Airfield, so einem kleinen Flugplatz, vorbeigefahren. Und ich weiß noch, wenn ich nach dem Klavierunterricht wieder abgeholt wurde von meiner Mutter, ich immer wieder gesagt habe, ach, warte doch noch einen Moment, weil dieses Brummen der Motoren, diese Geräusche, wenn das Flugzeug abhebt. Und das fühle ich heute noch. Ich könnte wirklich in München auf dem Besucherpark stehen und immer wieder den Flugzeugen zugucken, wie sie in die Luft abheben. Und das Zweite war mein Vater, der gerne Pilot geworden wäre, wobei ich habe noch 3 Schwestern und die hat das alle nicht interessiert. Aber er wollte das gerne, konnte wegen seinen Augen damals nicht. Und ja, vielleicht hat er mir ganz viele gute Nachtgeschichten erzählt.
Ich kann diese Faszination von Kindheit an so nachvollziehen, weil ich im Alter von 4 bis Anfang 7 haben wir neben einem Hangar gewohnt. Hangar ist die Halle für Flugzeuge, aber auch für Hubschrauber. Und mein Vater war Arzt in diesem Klinikum, neben dem wir gewohnt haben, und ist immer mit diesem Hubschrauber geflogen. Und nachdem sein Dienstzimmer vom Hangar weiter weg war als unsere Wohnung, hatte er auch immer in der Wohnung, war er in der Wohnung, wenn er Dienst hatte, und ist dann über den Balkon gesprungen aus dem Erdgeschoss auf seinen Dienstwagen und ist schnell zum Hangar hochgeradelt, weil das schneller war wie von der Klinik. Und ich habe so viel Zeit in diesem Hangar verbracht. Und für mich ist, wenn Leute sich über Flugzeug- oder Hubschrauberlärm aufregen oder über den Gestank, für mich ist das total positiv verknüpft. Für mich ist so diesen Hubschrauberpilot der Held der Kindheit. Mich fasziniert es unglaublich, so ein Gerät zu steuern. Der Geruch ist für mich von Kerosin, ist für mich total positive Kindheitserinnerung. Und deswegen kann ich das so nachvollziehen, dass du da standest und es aufgesogen hast. Aber von einem Kindheitstraum dann zur Realität ist ja trotzdem immer noch ein Unterschied. Dann wäre ich heute Bäuerin, ja. Und bin was anderes geworden. Und von daher ist es schon faszinierend. Und vielleicht ist es heute selbstverständlicher, dass man als Frau Pilotin wird, aber damals war es das ja noch nicht. Wurden
Ja.
dir Steine in den Weg gelegt oder hieß es immer cool? Finde ich super, dass sie es macht.
Ja, so im Nachhinein muss ich da wirklich auch an meine Eltern denken und sagen, Mensch, die haben uns immer das Gefühl gegeben, wir können alles machen, was wir machen wollen, ja. Und auf alle Fälle es versuchen. Deshalb aus dem Elternhaus heraus habe ich darüber überhaupt nie nachgedacht und habe immer gedacht, ja klar, probiere ich das. Und es war einfach auch nie belegt, sind es Männer, sind es Frauen, die das machen. Naja, und das Zweite, was mich daran fasziniert hat, du sagtest gerade die Maschinen, die dich so faszinieren. Mir ging das genauso. Mein erstes Auto war so ein alter Käfer und ich habe immer selber an dem rumgeschweißt, ja, weil ich mit Maschinenbau angefangen habe an der Uni und dachte so, oh, beim Flieger ist das genauso. Ich packe meinen Schraubenzieher und Leatherman aus und kann da selber die Schrauben festzurren. Und das wäre vielleicht noch bei den kleinen Fliegern gegangen, aber dann wurde mir sehr schnell beigebracht, auch an der Verkehrsfliegerschule und im Berufsalltag, dass wir dafür andere Menschen haben und wir eher die User sein sollen.
Ja, nichtsdestotrotz ist es ja ganz gut zu wissen, welche Schraube fest sein sollte, oder? Man sieht an der Tür, die letztens nicht gehalten hat.
Ja, auf alle Fälle. Aber wieder sind wir die User, die damit umgehen können. Und das haben ja auch die Kollegen wirklich gut bewältigt.
Das haben sie. Was ich mich gefragt habe bei dir, weil ja doch, ich weiß nicht, wie ist es prozentual heute, Männer, Frauen als Pilot? Ich würde sagen 30% Frauen oder ist es noch niedriger? So
Ich
hoch
glaube,
geschätzt.
das gibt's weltweit nicht. Also bei uns sind es 6, 7%.
Immer noch so wenig.
Ja, immer noch
Das ist
so
ja
wenig.
krass. Und wie
Also,
viel waren es damals?
ach, ich weiß es nicht, waren wir vielleicht 2%? Ich habe keine Ahnung. Also es hat sich nie viel angefühlt. Es gab Kurse ohne Frauen, es gab, die dann 30 Leute stark waren. Es gab Kurse mit einer Frau oder mit zwei. Es gab auch mal eine kurze Schwemme, aber wir sind nicht drüber hinausgekommen. Also wir haben 6, 7% Frauen, haben ungefähr 5.000, 6.000 Piloten in der LH Group und haben Kapitäninnen ungefähr 2%. Und von den Ausbildern, die ungefähr 500 sind bei Lufthansa allein, sind wir jetzt 4 Ausbildungskapitäninnen.
Du sprichst es an, du bist ja nicht nur Pilotin, du bist auch Kapitänin seit 13 Jahren ungefähr.
2005.
Seitdem bildest du aus. Also das heißt,
Nee,
du bist
ausbilden
nicht
tue ich
nur,
seit
oder?
2009.
Seit 2009, okay. Das heißt, du bist nicht nur eine von den wenigen Frauen, die in dem Geschäft unterwegs ist, sondern auch eine der ganz wenigen, die den Jungs beibringt, wie man so einen großen Metallvogel fliegt. Wie gehen denn
Ja.
die Männer damit um?
Ja, das hat mich schon eine Weile begleitet. Also es fing eigentlich an, als ich angefangen habe als Trainerin im Seminarraum. Wir haben früh gelernt, dass zu unserer Profession ein Flugzeug zu steuern, diese technischen Kenntnisse zu haben, prozedurale Kenntnisse, dass ja auch das interpersonelle Recht wichtig ist, Crew Resource Management Training. Und das haben wir so seit den Mit-80ern implementiert. Und ich wollte dann 2000, kurz vor 2000, wollte ich da hingehen und sagen, Mensch, ich würde diese Kurse gerne geben für die Piloten. Und dann hat man mir damals echt gesagt, Cordula, das machen nur Männer, weil Männer hören ja nicht auf Frauen. Ja? Und dann habe ich gesagt, ah oh, Mensch, lass mich halt mal probieren und meint ihr wirklich und so. Und dann haben sie halt einen Versuchsballon mit mir gestartet, ich glaube, es war 98. Und dann durfte ich auch diese Kurse geben und da haben sie festgestellt, ach, die hören ja auch zu, wenn eine Frau da vorne spricht, ja. Und dann durften auch sowohl weibliche Sozialwissenschaftler wie auch weibliche Piloten diese Kurse geben. Also da fing das schon an und dann wurde ich Ausbildungskapitänin, du sagst es. Das war 2009 und das war dann gleich auf Langstrecke. Und da war ich ja erst recht Junior. Ja, aber da sind sie dann alle ganz nett zu dir, wenn du sie beurteilst, wenn du ihnen ihre Prüfung abnimmst. Ich muss wirklich sagen, ich habe durchweg positive, ja, Erlebnisse gehabt. Das hat sich eigentlich geändert, als ich den vierten Streifen bekommen habe. Also spätestens, wenn man dann Kapitänin wird, das war bei mir 2005, dann glaubt man einem spätestens, dass man seine Sache kann. Als Copilotin war es manchmal noch ein bisschen schwierig.
Musstest du da dich doppelt anstrengen?
Ja, das kann ich ja immer nie sagen. Ich bin ja immer eine Frau gewesen. Vielleicht wurde ein bisschen genauer hingeguckt. Und ich glaube, wir haben halt als Frau auch nicht so die Eigenschaft, hoppla, hier komme ich, Mentalität. Ja, wir sind vielleicht ein bisschen ruhiger und sagen Sachen auch vielleicht erst wirklich dann, wenn wir hundertprozentig sicher sind. Und dann sagen wir sie vielleicht auch noch mit leiser Stimme und nicht poltern sie so raus. Also, das ist auch immer mein Tipp an junge Kolleginnen zu sagen, die Macht der Stimme, ja, seid euch dessen bewusst und ihr könnt das, steht dazu und sagt es auch deutlich.
Ich habe bei mir ganz oft die Erfahrung gemacht, dass mir in der Regel Männer, die mich nicht kennen, die ich auch nicht kenne, unter Posts, wenn irgendwas mit Kickboxen war, ist das nur eine Frage von Zeit, bis irgend so ein Trottel mir schreibt, er will mit mir in den Ring und sich mit mir schlagen. Oder mir zeigen, wo der Hammer hängt. Wo ich mir dann jedes Mal denke, wir können schon gern im Ring gehen, weil Kraft ist maximal Beschleunigung. Das heißt, wenn wir gleich gut sind und du bist schwerer, dann wirst wahrscheinlich du gewinnen. Das ist Physik. Wenn wir gleich schwer sind, musst du erstmal besser sein wie ich. Wenn du schlechter bist als ich, dann ist sowieso klar, dann werde ich dich ausziehen, Junge. Aber was treibt einen Mann dazu, eine Frau, die er nicht kennt, sich jedes Mal so provoziert zu fühlen, dass er dieser Frau schreiben muss, ich will mich mit dir schlägern? Dann denke ich mir jedes Mal, was ist mit deiner Kinderstube nicht richtig gelaufen. Das kann dir doch scheißegal sein, was ich mache. Hast du diese Erfahrung auch gemacht, dass dann wirklich so Männer herkommen, so mal kurz ihre Muskeln küssen und dann den Federhandschuh hinwerfen?
Also meine Töchter, die jetzt 18 und 20 sind, haben mir das erklärt. Das Ganze nennt sich Mansplaining. Kennst du den Begriff?
Ja, den kenne ich, ja.
Ja. Und in die Richtung, finde ich, geht das so ein bisschen. Also als ich eben noch jünger war und wenn du Co-Pilotin an der Seite von einem jungen, drahtigen Kapitän warst, ja, dann wurde schon mal gerne dir die Welt erklärt, ja. Und ich muss sagen, als ich dann auf Langstrecke war und mit älteren Kollegen geflogen bin, da wurde es ein bisschen anders, weil ich hätte ja ihre Tochter sein können. Und ich weiß noch, ich hatte, als mein Vater noch lebte, ihn mal auf einer Tour dabei, auf so einer Tagestour oder so, mal sieht, wie mein Arbeitsumfeld ist. Und damals war ich noch jünger und hatte einen sonoren Kapitän an meiner Seite und er war total fasziniert, weil er sagte, Wahnsinn, was für eine, ja, was für eine flache Hierarchie und ihr duzt euch, ja. Oder eine andere Freundin meinte, ja, Cordula, der Unterschied ist halt, ich gehe halt mit meinem Chef, liege ich nicht am Pool, ja. Und es ist immer wieder beeindruckend, wenn wir auf so einem Umlauf sind, was für eine Nähe wir entwickeln zu unseren Kollegen. Ja, und was ich eben sagen wollte, die älteren Kollegen, für die war ich eher so die Tochter und dann wird es wieder ganz nett eigentlich. Naja, und spätestens, wenn du selber Kapitänin bist, dann bestimmst du den Kurs. Ich denke einfach nur
Da schon
nach.
mal Kerle zurechtweisen.
Ja, sicher. Naja, sicher, das passiert auch, aber das passiert in beiderlei Hinsicht, ne? Also es gab eigentlich nur einmal eine Tour, wo ich mit einem Kapitän wirklich aneinander geraten bin, wir uns nicht einig waren. Und dann habe ich ihn zur Rede gestellt und dann sagt er, ja, was ist denn, ne? Wollt irgendwie nicht raus mit der Sprache. Und dann habe ich aber so lange gebohrt, bis er dann aus sich rausplatzte. Boah, früher war ich der Copilot und jetzt ist er schließlich der Kapitän und wollte seine Macht demonstrieren. Aber das war wirklich der einzige Fall in den über 30 Jahren. Also Ich weiß noch, ein Kollege mal, der sagte, ja, für die anderen muss das echt komisch sein, mit einer Frau zu fliegen, oder? Und dann, als er diesen Satz sagte, das war auch ein älterer Kollege, da habe ich dann nur gedacht, ja, wahrscheinlich meinst du dich selber.
Ich finde es faszinierend, dass du das Umfeld im Großen und Ganzen als sehr angenehm beschreibst und auch wenig gegen Frauen schießend. Und trotzdem sind so wenig Frauen am Start. Also scheint es ja nicht am Mindset zu liegen. Was meinst du, woran liegt das?
Das ist wirklich schwer. Also ich frage mich, ob man, also redet ja auch die Flugschule drüber oder unsere Lufthansa Aviation Training, die sich Gedanken machen, Mensch, wie kriegen wir auch diese Zielgruppe erreicht? Ja, ist vielleicht unsere Werbung so männlich? Weil auch so Geschichten wie machst du es mit den Kindern? Wie schaffst du es mit der Familie? Das geht ja unseren Kabinenkollegen genauso. Die müssen ja auch es irgendwie hinbekommen. Es ist vielleicht einfach wirklich sich zu vorzustellen, wie der Alltag ist, da vorne in der kleinen Kanzel zu sitzen. Ich glaube, das wären einfach so Dinge, die Einfluss darauf haben, dass Frauen da kein Interesse haben oder ist nur eine Person und wenn man mit der nicht klarkommt, was tut man dann? Ja, dann kommt man nicht raus.
Ja, interessanter Aspekt, den habe ich noch nie bedacht. Kommt ja nicht weg von den Typen, ne? Oder der Typin neben einem. Dein Hauptaugenmerk ist ja mittlerweile die Sicherheitskultur und die Fehlerkultur. Das ist ja was du ja von ganzem Herzen machst. Und ich musste da so an dich denken, weil es gab ja vor kurzem dieses Unglück in Tokio mit dem auch A350, der da zusammengestoßen ist mit einem kleinen Flieger, 5 Tote, aber keinen Toten in der vollbesetzten Maschine. Ich glaube, 200, ich habe es hier mir aufgeschrieben, 367 Passagiere plus 12 Crewmitglieder. In dieser kurzen Zeit, wo dieser Flieger in Flammen steht, da rauszuholen, ohne dass was passiert. Das ist unfassbar. Und ich habe dann einen Artikel gelesen, da musste ich dann so an dich denken. Dann ging es nämlich genau darum, dass man in Tokio oder halt bei der japanischen Fluglinie diese extreme Fehlerkultur betreibt. Was heißt extrem? Also diese gründliche Fehlerkultur betreibt und das wirklich sehr standardisiert ablaufen lässt. Und das ist ja wirklich nur der Crew zu verdanken, dass das so ausging, weil sie das tausendmal geübt haben und ruhig geblieben sind. Und das ist ja auch das, was dein Steckenpferd ist. Dieses Annehmen von Fehlern, dieses klar Benennen von Fehlern und daraus Standards zu entwickeln, ohne zu gängeln, damit man beim nächsten Mal oder wenn sowas Ähnliches passiert, aus der Situation heil rauskommt. Was macht das zum einen mit dir im Alltag und die zweite Frage, wie vermittelst du das anderen Menschen?
War jetzt gerade vor ein paar Tagen in einem Workshop und da wurde ich gefragt, was sind so die Haupteigenschaften, die ein guter Pilot innehaben muss? Und jetzt mal abgesehen davon, er muss natürlich auch ein Flugzeug fliegen können. Ja, das ist so ein bisschen das Handwerk. Das muss er können und auch das ist nicht jedem gegeben, aber das sind Dinge, die bei so einem Eignungstest abgefragt werden oder auch abgeprüft werden. Für mich ist das Hauptstichwort situative Aufmerksamkeit. Mentale Vorbereitung, situative Aufmerksamkeit. Das, was da in Tokio passiert ist, das war, wie sagte gerade jemand zu mir, Taskforce-Modus, ja. Das ist das, was wir ständig im Simulator trainieren und abtesten und immer wieder üben, üben, üben. Und das funktioniert wirklich gut. Das ist fast schon, ja, das ist wirklich canned decision. Man funktioniert einfach und hinterher wird das dann aufgerollt. Und das andere ist eigentlich ja gerade, sich ständig zu konzentrieren, ständig parat zu haben. Wenn ich Kollegen ausbilde oder wenn ich sie auch auf dem Linienflug begleite, ich war jetzt gerade in New York, habe zwei Kollegen, der eine, der ist neu auf unser Flugzeugmuster gekommen, auf den Airbus 350 und der hatte seinen Final Check und der Kapitän hatte seine Line Evaluation. Das heißt, ich begleite sie auf so einem ganzen Umlauf und schaue zu, wie sie rundherum alles machen. Vom Crew Briefing, Sprit bestellen, wie Umgang mit den Gästen, Verhalten am Flughafen, im Layover, alles. Und wenn die Kollegen dann bei 30 West, sagen wir immer so schön, sind, also mitten über dem Atlantik, der Tag ist schon lang und jetzt macht es plötzlich Peng, da müssen sie einfach wissen, okay, jetzt mache ich das und das, jetzt gehe ich da und dahin, ich drehe jetzt das Flugzeug auf Richtung dem Flughafen. Und das muss alles im Kopf sein und das muss ständig mitlaufen. Und diese Fähigkeit zu haben, das hilft, solche Situationen zu meistern. Und da sind wir bei der mentalen Vorbereitung, weil du mich ja gefragt hast, was kann man tun oder was tun wir da oder wie trainieren wir das? Wir nennen das Threat and Error Management. Und ich weiß noch, als wir das eingeführt haben, sagte mein Kollege zu mir: Hey, Cordley, wir fliegen jetzt San Francisco an. Was haben wir denn da für Bedrohungen? Und ich so: Wer bedroht uns, ja? Und Bedrohungen, wenn wir von Bedrohungen sprechen, dann reden wir von Sachen, die einfach da sind und immer wieder passieren und da sind. Also in San Francisco sind das so Geschichten wie die Fluglotsen halten einem oft lange hoch. Das heißt, es wird ein steiler Anflug. Es gibt sehr viel Verkehr. Es gibt Land-Seewinde. Es gibt topografische Gegebenheiten, die anspruchsvoll sind. Einfach Dinge, die da sind, die ich akzeptiere, aber ich weiß um sie und gehe mit ihnen um. Und so sind auch unsere Briefings inzwischen ausgelegt. Wir vor jedem Flug und vor jedem Anflug besprechen wir threat-basiert, also auf Bedrohung basierend, unser Briefing und überlegen uns, was sind die Besonderheiten. Wenn ich nach einem Nachtflug in München lande, dann ist eine Bedrohung, dass wir alle drei müde sind, ja. Also drei, wenn wir über 8 Stunden fliegen, ja, weil es einfach ein Nachtflug war und wir unseren Biorhythmus im Tief haben. Und dann sprechen wir über sowas.
Das ist total faszinierend, weil das, wenn ich jetzt von mir ausgehe als Profisportler, eigentlich komplett konträr zu dem, wie ich agiert habe, wie ich in Ring bin. Also zum einen und zum anderen auch nicht, weil zum einen habe ich mich natürlich immer ideal auf meinen Gegner vorbereitet, nicht ich habe es gemacht, aber mein Trainer, die Videos studiert hat, die Angriffe studiert hat und das alles und wir uns darauf vorbereitet haben. Aber was ich nie in meinem Kopf auch nur eine Sekunde festsetzen durfte, war der Gedanke an eine Niederlage. Aber wahrscheinlich ist es trotzdem das Ähnliche. Ihr denkt nicht ans Abstürzen, aber ihr denkt an das, was man machen muss, damit das nicht passiert.
Genau, wir schulen die Kompetenzen, die jeder haben muss, um einfach alles zu meistern, was da kommen kann. Auch das hat sich verändert. Weißt du, früher so die alten Flugzeuge 707, 727, Boeings, ja im Grunde auch die ersten Airbusse, da kannte man jede Schraube. Man wusste genau, welcher Fehler passieren könnte, welche Verknüpfungen es gibt, technischen Zusammenhänge. Heutzutage ist das so wie bei den Autos, ja. Da kannst du ja zum Teil, wie sagte eine Freundin, ey, ich kann bei meinem Auto nicht mal mehr das Öl nachfüllen. Sogar dafür muss ich in die Werkstatt, ja, weil das so komplex geworden ist. Und so ist es bei den Flugzeugen auch. Airbus 350, wie du sagtest, das modernste Flugzeug wirklich weltweit. Übrigens ein ganz tolles Flugzeug, ich muss gerade mal Werbung machen. Es macht so Spaß, dieses Flugzeug zu fliegen. Da kann man gar nicht mehr wissen, was alles passieren kann, also rein technisch. Und darüber hinaus natürlich auch bei allen anderen Sachen mit den Gästen. Ich weiß ja nicht, wie meine Gäste sich an Bord verhalten oder ob jemand krank ist, ob jemand ohnmächtig wird. Die Wettersituationen können sich ändern. Das heißt, ich sage zu meinen Kollegen im Briefing immer: Hey, jeder Flug ist ein Präzedenzfall. Wir haben die richtige Kompetenz, um damit umzugehen. Wir sind so geschult. Passieren kann alles. Und wir agieren bestmöglich. Und so hat es ja auch die YAL-Crew gemacht. Die waren einfach sehr gut trainiert und haben das getan, worin sie geschult sind, kompetenzbasiert.
Ich glaube aber auch, also zumindest habe ich das gelesen, dass das nicht immer so gut funktioniert und dann liegt es gar nicht an der Crew, sondern an der Bevölkerung. Ich glaube, dass die asiatische Bevölkerung eher bereit ist, sofort zu tun, was man ihnen sagt und dann halt die Handtasche auch drin lässt und die Jacke und das Handy. Und es gab ja einen ähnlichen Fall, ich glaube, es war in Russland gewesen. Da gab es viele Tote, weil einfach das die Insassen, die Passagiere halt nicht getan haben, sondern jeder einfach nur auf sein Bestes geschaut hat. Nämlich, dass ich als erstes rauskomme und nicht der Reihe nach, dass ich noch meine Jacke und mein Handy und mein Pass mitnehme. Das Ergebnis waren viele Tote und da kann, glaube ich, die Crew so viel richtig machen, wie man will. Wie geht man denn mit sowas um? Das Problem ist, Ihr seid super geschult und dann kommt der Faktor Mensch dazu und der ist einfach unberechenbar und kann unfassbar dämlich sein. Und ein Mensch in Panik, den kannst du ja sowieso vergessen. Wie
Ja,
schult ihr das? Schult ihr das mit Hühnern im Flugzeug oder wie macht ihr das?
nein, also wir schulen das natürlich mit Kollegen oder Mitarbeitern, die dann evakuiert werden. Ja, und wir überlegen uns nur, welche Hebel haben wir, wenn natürlich der Gast dann auch meint, er muss aus der Seitentasche noch sein Handy rausholen und oben doch noch mindestens die Mütze dabei haben. Dann ist das einfach wirklich schwer. Aber wieder sind wir bei der Macht der Stimme und das wissen wir auch alle, dass wir natürlich unsere Kommunikation verändern im Krisenfall. Ja, dann wird die Stimme kürzer, knapper, lauter und all das üben wir und hoffen einfach nur, und man sagt ja auch rein statistisch, im Simulator trainiere ich ständig mit meinen Kollegen irgendwelche Ausfälle, Notsituationen, wir machen Wasserlandungen, wir fliegen in Vulkanasche rein. Also alles wird geübt. Aber man sagt, wenn ein Pilot in seiner Karriere einmal einen Triebwerksausfall erlebt, ist das statistisch schon viel.
Trotzdem gut zu wissen, dass ihr es übt.
Genau. Und wir
Und
werden
nicht
auch
euch auf
nicht
die
müde.
Statistik verlässt.
Für die Piloten ist das auch ganz normal. Also viermal mindestens im Jahr gehen sie in den Simulator. Und das halt bis ans Lebensende. Deswegen auch gerne, ne? Frau Doktor, die Analogie in die Medizin. Eine Supervision von Ärzten im OP wäre mein Traum, wo wir mal hinkommen, einfach um besser zu werden, ja. Und das ist ja der Fokus. Also wenn ich auch meine Kollegen im Simulator trainiere und prüfe, ich sage, ich bin heute hier, euch zu sagen, wie gut ihr seid, sonst wärt ihr nicht hier. Und wenn ich einen Tipp darüber hinaus habe, gebe ich euch den mit. Aber auch diese wohlwollende Kultur muss man natürlich erstmal in die Briefingräume und in den Simulator mit reinbringen. Und das ist natürlich auch noch nicht immer so gewesen.
Das bringt mich zum Thema, was ich erst später ansprechen wollte, aber ich finde, es passt gerade super dazu. Und zwar hast du gerade ein Buch herausgebracht. Und es ist, glaube ich, ohne sie zu kennen, weil danach werde ich dich jetzt fragen, schon ein Teil deiner Motivation, Fehlerkultur neu zu denken. Oder warum hast du dieses Buch geschrieben? Was ist deine Motivation? Wie heißt es und worum geht's?
Ja, danke, dass du mich darauf ansprichst, Christine. Ich fange mit dem Titel an. Guten Tag, hier spricht Ihre Kapitänin von Höhenflügen, Vorurteilen und meinem Leben als Pilotin. Die Motivation, dieses Buch zu schreiben, war, weiterzugeben, wie ist es eigentlich, als Pilot zu leben? Was bedeutet das, Pilot zu sein? Vielleicht einfach, und im Titel steht ja Vorurteile. Damit meine ich größtenteils mein eigenes Vorurteil, das ich hatte, wie ist es einfach, Pilot zu sein? Und damit räume ich auf. Das heißt, ich gebe viele Insights. Ich rede aber auch darüber, wie es war, dann eine Familie zu gründen und gleichzeitig Pilotin zu sein. Ich habe gesagt, diese Frage, die man meinen Kollegen nie gestellt hat damals, wie machst du es mit den Kindern? Ich rede über Fliegen ist wie operieren, Analogien zur Medizin. Ich rede über die Zeit 9/11. Was hat sich verändert danach? Ich rede über Covid. Wie war die Zeit für uns als Piloten? Ich rede über den Faktor Mensch. Ich rede aber auch über Exoten vor. Der Exot, der ich nie sein wollte, aber mein Leben lang bin. Ich rede über die Zukunft vom Hier und Jetzt in die Zukunft, Nachhaltigkeit, über Sonderflüge mit vielen Anekdoten.
Sehr schön. Ich bin gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall holen und auf jeden Fall lesen. Und ich glaube, ich kann das nur jedem empfehlen. Du hast es gerade schon angesprochen. Die Frage, die Männer nie gestellt wurde: Wie machst du das mit den Kindern? Wie hast du es denn gemacht? Sie sind ja augenscheinlich groß geworden. Es scheint ja
Ja.
funktioniert zu haben.
Es hat funktioniert, ja, sie sind groß. Du hast ja auch eine Tochter. Sie sind, ja, wir haben hier ein gutes Netzwerk. Wir haben die Schwiegereltern auf dem Hof. Ich wohne in einer alten Scheune und die war natürlich eine ganz große Unterstützung. Mein Mann war es auch. Der war damals beim SEK und ich glaube, er war der Erste, der Elternzeit genommen hat in seiner Branche, als ich in meinem Kapitänstraining war. Und so lernte jeder damit umzugehen, dass wir Schichtarbeiter sind. Unsere Kinder haben dann in dem Alter von 11 den Weg ins Internat für sich gewählt, von sich aus. Und das hat aber unserer Nähe überhaupt keinen Abbruch getan. Wie gesagt, die zweite macht jetzt Abitur, die große studiert und der Kontakt ist täglich da.
Ich glaube auch, dass das Wichtigste ist, dass das Kind weiß, dass es geliebt wird und dass es immer kommen kann mit allem. Und dann sind wir die Eltern, egal was kommen mag. Und ich glaube, wenn man das mit diesem Urvertrauen macht, dann kann man so viel managen. Ich werde ja auch immer gefragt, wie machst du das mit Biggest Loser? Weil dann bin ich ja auch immer 3 Monate am Stück im Ausland. Und gerade jetzt als Trainer, da kannst du nicht heim. Ich hatte nicht einen freien Tag. Wie soll ich da heim? Und dann, ja, wie machst du das mit ihr? Und dann sage ich auch, würdest du einen Mann fragen, ob er seinen Job aufhört, nur weil das Kind eingeschult wird? Also als das Kind in die Schule kam, jetzt ist sie in der 2. Klasse, aber als sie in die Schule kam, hat mich jeder gefragt, ob ich Biggest Loser weitermache. Ich so, ja, natürlich mache ich das weiter. Das ist mein Job, den ich liebe. Wieso sollte ich ihn aufgeben? Ja, und wie macht ihr das? Und ich so, ja, in der Zeit ist halt mein Mann in erster Linie dafür zuständig, mit der Unterstützung auch von den Großeltern und auch von einer Nanny, aber auch da immer nur im Maßen. Und was er halt in der Zeit macht, ist, dass er weniger politische Termine annimmt, weil er ist ja auch noch neben seinem Job als Arzt Politiker, und er hat halt die Nachtdienste auf immer davor und danach geschoben, sodass er in der Zeit keine Nachtdienste hat, sondern immer nachts bei ihr ist. Aber auch das ist eine Frage von Zeit, weil wir wissen alle selber, wenn man Kinder hat, habe ich das Gefühl, dann vergeht die Zeit so, ja. Und dann sind es eh nur noch ein paar Jahre und dann sind sie bei dir, sind sie zum Teil schon aus dem Haus. Und das geht dann so schnell. Und glaube, also wenn ich dann in der Zeit es nicht gemacht hätte, dann stehst du doch da und kommst doch gar nicht mehr rein. Dann ist der Zug abgefahren.
Also ich war, denke ich, auch geprägt. Ich war die jüngste von 4 Töchtern und meine Mutter war Rechtsanwältin, was ja damals auch schon eine Besonderheit war. Und nachdem wir 4 auf der Welt waren und ich dann in die Grundschule kam, hat sie tatsächlich noch in der Kanzlei einen Job bekommen und konnte noch ein paar Jahre arbeiten. Dann wurde mein Vater Vorstand und dann hieß es, naja, eine Vorstandsgattin wird den jungen Leuten noch den Job nicht wegnehmen. Und dann hatte sie keine Arbeit mehr und ich habe gemerkt, was das mit ihr gemacht hat. Und ich glaube, das hat mich auch dazu zu motiviert, dass ich sagte, das wird mir nicht passieren. Auch bei uns ist es zwar möglich, dass man bis zu 3 Jahren Elternzeit nimmt. Bei mir waren es jeweils ja im Grunde nur 8 Wochen. Dann habe ich wieder Seminare gegeben und nach 11 Monaten bin ich immer wieder geflogen. Und ja. Meine Kinder sind mir näher denn je und würden am liebsten auf jeden Flug bei mir mit draufspringen. Es ist wirklich sehr schön, das zu spüren.
Ja, das ist schön, wenn man das kann. Und was es aber, glaube ich, tatsächlich dafür braucht, ist Unterstützung und ein Team. Also, aber auch die Fähigkeit geben zu können. Weil das können ganz viele nicht. Wenn ich die ganze Zeit denke, ich bin die einzige Instanz, die meinen Kindern gerecht werden kann, dann kann ich nichts anderes machen, wie immer um die Kinder herumzuklucken, weil alle anderen nicht gut genug sind. Das ist, glaube ich, auch ein Problem, was viele Frauen auch haben, dass sie nicht abgeben können, nicht delegieren können, wenn es um ihre Schätze geht. Und wir lieben alle unsere Kinder.
Ja, eben. Also schwer war das auf alle Fälle. Auch das habe ich in dem Buch benannt. Also es war nicht immer einfach, von zu Hause wegzugehen und das Kind zurückzulassen oder die Kinder. Da musste ich schon auch manchmal sehr mit mir kämpfen. Ja, was musste sein? Und auch gerade denke ich, beim ersten Kind ist man oftmals so, dass man denkt, oh, dann sagt die Oma, Mama, das Kind sagt dann zur Oma, Mama, weil ich immer weg bin. Und also all diese Gedanken hatte ich natürlich auch. Also ich glaube, das macht die Natur einfach mit einem. Ja, es war keine einfache Zeit und der Kalender war der stete Begleiter von Woche zu Woche zu Woche zu Woche.
Aber ich glaube, das ist ja auch das, was es ausmacht. Weil wenn man nicht hadern würde und nicht oder einfach nur so drüber hinwegbügeln würde, dann glaube ich, wäre es auch nicht so richtig. Also dann wäre einem ja das Kind egal. Das ist es ja nicht. Man versucht das Beste rauszuholen, aber man versucht trotzdem sein Leben zu leben und nicht unter die Räder zu kommen. Und ich bin der festen Überzeugung, man ist als Mutter nur dann gut, wenn man mit, also wirklich gut, wenn man mit sich selbst auch im Reinen ist. Weil wenn ich zu Hause bleiben möchte und kann es nicht, bin ich unzufrieden. Und wenn ich aber eigentlich raus möchte und muss daheim bleiben, werde ich auch unzufrieden sein. Also man muss, glaube ich, seinem Herzen folgen und dann den Weg gehen, der für einen selbst der beste ist. Ich sage ja gar nicht, dass jede Frau arbeiten muss. Das ist, wie gesagt, die individuelle Entscheidung. Aber man muss das machen, was man gerne da machen möchte, wenn das irgendwie möglich ist. Und glaube, dann bist du auch mit dir selbst zufrieden und dann kannst du auch das deinem Kind weitergeben, das Selbstbewusstsein, die innere Ruhe, die Zufriedenheit. Aber das geht nur, wenn du für dich selbst den Weg gefunden hast.
Stimme ich dir voll und ganz zu. Hast du schön gesagt, ja.
Aber du bist auch so eine, die immer diese Ruhe ausstrahlt, oder? Weil um dich herum kann auch alles explodieren und du bleibst ruhig.
Ja, das zumindest nach außen wirkt das so. Nach innen vielleicht nicht, aber das macht es ja auch aus und das ist in unserem Beruf ganz wichtig. Ich sagte vorhin, was braucht ein guter Pilot und ja, einen niedrigen Puls auf alle Fälle auch.
Ja, das
Wobei ich
beruhigt
wirklich
mich.
sagen muss, wo wir gerade über Kinder sprachen, nachdem unsere erste Tochter geboren wurde, danach war ich auch noch mal entspannter an Bord. Ja, wenn ich dann Gäste hatte, die Schwierigkeiten hatten oder sich aufgeregt haben oder aus irgendwelchen Gründen eben unzufrieden waren, da merkte ich, dass ich eine deutlich größere Gelassenheit hatte, weil mit denen konnte ich sprechen. Ja, die kleinen Kinder, die Toddler, die wild wurden, da war das deutlich schwieriger. Und deshalb hat mich das noch ruhiger gemacht.
Du hast es ihnen aber nicht gesagt, oder? Sie führen sich gerade auf wie mein Kind, aber immerhin kann ich mit ihnen nicht reden.
Ich hab's nur gedacht.
Sehnst du dich eigentlich manchmal in die Zeit zurück du hast es vorhin schon angesprochen, dass du es auch im Buch ansprichst, vor 9/11, also vor dem Attentat aufs World Trade Center, weil danach haben sich ja die Bedingungen im Flugverkehr ja unglaublich verschärft. Vorher weiß ich noch, da saß man dann immer beim Kapitän vorne drin und hat irgendwelche Knöpfe gedrückt. Und wenn einem auf dem Rollfeld aufgefallen ist, dass die Aktentasche fehlt in Amsterdam Schiphol, dann konnte man nochmal übers Rollfeld zurückrennen, so ungefähr. Alles schon probiert in unserer Familie, hat auch funktioniert. Und dann kam diese Zeit, wo einem jede, wo auch ich mich schon mal sehr gestritten habe mit einer Dame am Flughafen, nachdem man mir das Trinken meiner Tochter weggeschmissen hat, die ein Säugling ist. Das sind alles so Sachen also wirklich unglaublich, ja fast schon ja Angst erfüllt oder auch manchmal einfach nur Macht erfüllt, weil man dann die Regularien so schön durchdrücken konnte. Was hat das mit dir gemacht, dass dieser extreme Wandel war von diesem strahlenden Piloten, der ja doch für irgendwie ein Held ist, hin zu diesem von Angst geprägten Umfeld?
Naja, in der Fliegerei gab es schon öfter mal solche Situationen. Man nannte so die RAF-Zeit, war so eine Besonderheit, wo wir auch mal so Sicherheitsschulungen erhalten haben. Und nach 9/11 sehe ich natürlich in erster Linie uns als Crew, was das für uns bedeutete. Und du hast es gerade schon gesagt, die Cockpit-Tür, die dann danach einfach zu war, ja. Die Tür bleibt zu und was hat das denn für Konsequenzen für uns, ja? Also mit diesem 9/11-Ereignis im Schatten war natürlich in unseren Köpfen auch ganz viel, was bedeutet das, was kann passieren? Wir hatten dann Sicherheitsschulungen, um unseren Kollegen auch einfach bewusst zu machen, was heißt das denn, wenn diese Tür zu ist? Ja, weil früher war dann auch üblich, dass wenn es hinten Querelen gab, dann ist der Kapitän aufgestanden, hat seine Mütze aufgesetzt, ist nochmal zu dem Gast hin und hat ihm nochmal deutlich gemacht, dass er sich jetzt besser so verhält, wie wir das von ihm erwarten. Und das passiert halt jetzt nicht mehr. Und dann haben wir unsere Kollegen geschult und für die war das eine große Veränderung. Aber auch so Geschichten, wie du sagtest, gerade an Flughäfen, ankommende, abfliegende Gäste mussten getrennt werden. Dann wurden plötzlich überall Glaswände eingezogen in den Flughäfen, die dafür überhaupt nicht ausgelegt waren. Wie schaffen wir es, diese Massen zu trennen? Und das sind ja Dinge, die haben sich schon wieder längst reguliert, ja. Also inzwischen treffen sich wieder ankommende, abfliegende Gäste. Die Crews dürfen sich nicht treffen. Die müssen durch eine Glasscheibe höchstens winken, damit sie ja nicht sich irgendwas übergeben. Was wir auch gelernt haben, die Sicherheit, das wird immer ein Sicherheitsnetz bleiben. Ja, und wir sagen immer, wenn es jemand schaffen will, dann schafft das auch. Und ich werde auch oft angesprochen, natürlich auf irgendwelche Incidents, Accidents. Und dann heißt es immer, ja, wie ist denn das für dich? Hast du jetzt auch die Sorge, dass? Und dann sage ich immer, nein, ich habe nicht die Sorge, dass. Das ist wie bei dir im Ring, ja. Der eine boxt so, der eine erlebt das, der andere das. Ich identifiziere mich nicht damit. Ich habe eine ganz große Neugier dann zu verstehen, warum die Dinge passiert sind, um dann daraus zu lernen.
Ja, diese Ruhe braucht man, glaube ich, in dem Beruf. Also es ist wirklich faszinierend, wie du das zwar für dich analysierst und gleichzeitig aber drüber stehst, habe ich das Gefühl. Also dich nicht davon vereinnahmen lässt.
Ja, ich sage immer, wenn man mir nicht mein Flugzeug so rein strukturell wirklich kaputt macht, also wenn was ausfällt, alles kein Problem. Also wir können auch ewig weit segeln mit diesen Flugzeugen. Aber wenn halt jemand meine Struktur verändert durch eine Bombe oder durch einen Flügel, der abbricht, ja, dann wird es schwierig. Ansonsten bringe ich jedes Flugzeug an den Boden. Heile.
Hi, gut zu wissen. Also, ich werde dann an dich denken, wenn du mal irgendwo Not wasserst und dann die Heldin bist, die dann auf dem Flug oben steht.
Nein, bitte nicht.
Bitte nein, ich wünsche es dir ich wünsche dir, dass du einfach irgendwann in Rente gehst und nichts Besonderes war, so ungefähr.
Ja.
Du hast ja auch einen ganz besonderen Flug gehabt. Ich weiß nicht, ob es immer noch der längste Nonstop-Flug der Lufthansa ist, aber zumindest war es damals. Du bist 15 Stunden nonstop zu den Falklandinseln gefahren, geflogen. Wie bist du
15
dazu
Stunden.
gekommen und wie war das für dich?
Ich habe mich riesig gefreut, das machen zu dürfen. Es sprach sich rum, dass zwei Sonderflüge gemacht werden, um die Polarstern-Crew nach Falkland zu bringen oder zurückzuholen und auch die Besatzung der Neumayer-Station damals. Und ich habe meinem Flottenchef gleich gesagt, würde ich total gern machen. Und so ergab es sich dann, dass ich den zweiten Flug kommandieren durfte. Und es waren 15 Stunden 46, nicht mehr der längste Flug, nachdem wir jetzt durch die Schließung Russlands über den Pol zurückfliegen, gab es da jetzt schon längere Flüge, gezwungenermaßen. Damals eben der längste. Wir sind zu viert im Cockpit geflogen. Das heißt, normal fliegen wir zu zweit oder zu dritt und diesen Flug haben wir zu viert gemacht. Und das Besondere daran war, weil es war eben in der Corona-Zeit, dass wir 2 Wochen im Vorfeld erst eine Woche Zimmerquarantäne und dann eine Woche Hotelquarantäne in Bremerhaven absolvieren mussten mit der Crew und auch den Gästen dann. Das war die Herausforderung, die ich darin sah. Und es gab eben 3 Gründe, warum ich diesen Flug machen wollte. Das eine war wirklich, um diese besondere Herausforderung des Fluges anzunehmen. Falklandinseln, da landet man nicht so oft, eigentlich gar nicht, weil es eine Military Base ist. Dann das zweite war, mit der Polarstern-Crew, den Neumayer-Station-Leuten in Kontakt zu kommen und mich unterhalten zu können. Und natürlich die Herausforderung, mein Team konstant bei der Stange zu halten in den 2 Wochen Quarantäne. Auch auf Falkland waren wir dann 48 Stunden in Quarantäne und sind dann wieder zurückgeflogen. Sie bei der Stange zu halten, sie motiviert zu halten, sie konzentriert und fokussiert auf den Flug zu halten, das fand ich wirklich herausfordernd. Es hat total Spaß gemacht, das zu organisieren mit meinem Führungsteam. Wie gesagt, 4 im Cockpit und 3 Kabinenleiter in der Kabine. Und wir haben uns da viele tolle Sachen ausgedacht.
Da wäre ich ja gern Mäuschen gewesen.
Ja,
Aber es ist schon skurril, wenn man jetzt mit so ein bisschen Rückschau zurückdenkt, was das für Herausforderungen waren in dieser Zeit, oder? Und sofort in dieser Kabine, wie, ich meine, die wird ja nicht größer, nur weil da jetzt 4 Leute drin sitzen. Die ist ja trotzdem genauso eng wie vorher. Wie kann man sich das vorstellen? Die sitzt doch da eingeklemmt wie so ein Affe auf dem Klemmbrett.
Ja, überhaupt nicht, weil du warst ja noch
Nicht?
nie in einem Cockpit von einem Airbus 350. Das ist ein ganz großes
Stimmt.
Cockpit. Wir haben wirklich viel Platz. Und wir haben dann natürlich Pausen gemacht. Immer zwei waren vorne und zwei konnten ausruhen und dann haben wir uns immer abgewechselt. Eine Besonderheit war auch also in dieser Woche Hotelquarantäne, Zimmerquarantäne, das war die Besonderheit. Wir konnten uns ja wirklich auch nicht austauschen im Vorfeld. Wir mussten das einfach hinbekommen, dass wir alle das technische Equipment haben, dass wir uns täglich über Video sehen konnten. Und dann haben wir viel Programm organisiert. Unter anderem auch einen Kollegen von dir, Ninja Warrior, André Kreisel und seine Frau, die haben für uns ein Fitnessprogramm gemacht. Wir hatten Vortragende, den Uwe Müßiggang, Biathlon-Trainer ehemals. Wir hatten einen Cybercop, der uns über Gefahren im Netz erzählt hat. Wir haben einen Schriftsteller gehabt, den Robert Schneider, der uns Anekdoten aus seinem Buch vorgelesen hat. Also ganz viele verschiedene Sachen, die uns bei der Stange gehalten haben.
Gut zu wissen, dass die Crew nicht schon so schlecht gelaunt ist, bevor der Flug beginnt. Nee, aber toll, dass ihr das tatsächlich auch möglich macht und nicht einfach nur sagt, ja, jetzt habt ihr halt Pech gehabt, dann müsst ihr dann ins Zimmer. Ehrlich gesagt war das bei mir immer so bei Biggest Loser. Wir hatten ja auch immer unsere Quarantäne vorher, wie ich bin. Wir hatten einfach das mit dem, du Pech gehabt, du musst aufs Zimmer.
Es war natürlich freiwillig, ne? Die Kollegen haben sich ja für diesen Flug gemeldet. Dennoch wusste man nicht, wie sie das dann wirklich auch aushalten. Also die Zimmer waren jetzt auch nicht groß in Bremerhaven. Und wir haben dann jeden Tag einen Call gemacht. Ich habe jeden Tag eine Frage gestellt, ganz persönliche Fragen. Und dann hat man so eine Nähe geschaffen in der Woche. Die Kollegen sagten dann, ach Mensch, eigentlich wollen wir gar nicht raus. Ja, es war wirklich sehr schön.
Das kann ich mir schon vorstellen. Gerade wenn man auch weiß, dass es endlich ist, wenn man ja einen Endpunkt hat, auf den das Ganze hingeht. Wir nähern uns dem Ende. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und jetzt stelle ich noch 2 Fragen, die ich immer stelle.
Vollkontakt. Knockout.
Ja, ich greife zu den Sternen und der persönliche Knockout war natürlich, es nicht geschafft zu haben, Astronautin zu werden bei der ESA.
Vollkontakt. Lucky Punch.
Und der Lucky Punch, da zu sein, wo ich jetzt bin, beruflich als Ausbildungskapitänin. Damals war ich die erste Frau auf Langstrecke, dass sie mich, in ihre Riegen aufgenommen haben. Und zu Hause mit dieser gesunden, glücklichen Familie.
Vielen lieben Dank. Und ich glaube, wenn ich jetzt so einen Tag habe, wo ich merke, ich bin unstet und unruhig, dann höre ich mir immer diesen Podcast an. Ich habe das Gefühl, der bringt mich um 20 Schläge runter, weil das so entspannt und gechillt ist. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Cordula. Ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Buch. Ich freue mich schon darauf, es in den Händen zu halten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns wieder über den Weg laufen. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Danke dir.
Danke, Christine.
Aufstehen, durchbeißen, weiterkämpfen. Vollkontakt. Der Podcast mit Dr. Christine Theiss.